Heute wird es in der Predigt um das Thema Glauben gehen. Und wenn man sich überlegt, was glaube ich überhaupt oder was glaubt jemand anders, was glaubt so die Gesellschaft, was glauben die und die Leute, die in irgendeine Kategorie gehören, da gibt es ja eine sehr große Vielfalt, oder? Eine sehr große Spannweite, was so Leute unter Glauben verstehen. Das fängt an mit, ich glaube, das Wetter wird morgen gut. Das geht so über, Glauben heißt nicht wissen. Das geht darum, dass man sagt, Glauben ist Privatsache. Oder man sagt so, ja, Hauptsache man glaubt an irgendwas. Hauptsache es geht einem gut dabei, jeder für sich selber so. Und das macht es aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis heraus schon ad absurdum, wenn man sagt, jeder soll so seins glauben, weil wenn jeder das, also wenn ich das unterstelle, dass jeder so seins irgendwie glauben soll, dann gehe ich ja schon eigentlich davon aus, dass das, was der glaubt, sowieso egal ist, dass das sowieso eigentlich nichts bringt, dass das nur so ein Gefühl ist, so ein Wohlfühlen, ich denke, das könnte so und so sein und ja, lass den mal damit glücklich sein und sterben später. Ich bete nur mit uns, Jesus, ich möchte dich einladen, dass du hier in der Predigt auch sprichst, dass du deutlich machst, was du zu sagen hast im Herzen von jedem Einzelnen, auch von mir hier, Herr. Gebrauche diese Predigt, Herr, die du mir auch aufs Herz gelegt hast und hilf uns, dass wir wirklich davon, dass sich was ändert im eigenen Herzen, Herr. Amen. Öfters wird, David, ich brauche das gleich einmal kurz, öfters wird vor dem Gottesdienst bei uns gebetet. Weiß das jemand? Also vielleicht wusste der eine oder andere oder hat der eine oder andere heute auch gebetet für den Gottesdienst, für die Predigt, wie auch immer. Unter anderem habe ich Maria, Karl-Heinz und Gerd gesehen. Und Karl-Heinz, ich wollte dich mal kurz fragen, warum hast du heute gebetet für den Gottesdienst?
Ja, ohne Gottes Gnade und Zusage wird sein Wort, glaube ich, nicht in die Herzen gehen. Weil wir beten eigentlich immer für den Prediger, dass er von Gott ausgerüstet wird, verständlich das Wort weitergeben kann. Und für diejenigen, die kommen, dass die Herzen frei sind, um zu hören, was Gott zu sagen hat.
Okay. Und du glaubst, das ist auch so?
Ja.
Und du glaubst, das bringt was?
Ja.
Okay, das reicht mir schon. Ist ja schon allerhand, ne? Also wenn jemand sowas glaubt heutzutage und das auch noch öffentlich sagt, und das kommt womöglich noch ins Internet, Karl-Heinz, ich sag mal deinen Nachnamen nicht, sonst gibt das noch Ärger irgendwo. Merkt ihr, was es für einen Unterschied gibt, ob jemand an ein, ich sag mal erstmal ganz vorsichtig, an eine höhere Kraft glaubt, die wirklich was bewirkt, die wirklich etwas tut, auch heute Morgen hier, oder ob ich an irgendwas glaube? Irgendwas, wonach mein Herz so, also was ich so denke, was mir mal gut getan hat, was irgendwie in der Zeitung unter Horoskop steht oder irgendwas, da gibt es einen deutlichen Unterschied. Und ich möchte heute mit uns über diesen Glauben sprechen und den definieren und sagen, so mein Gott glauben, das versteht Gott darunter. Weil letztendlich ist es egal, was wir darunter verstehen, es ist wichtig, was Gott dazu sagt. Zumindest, wenn wir ihn ernst nehmen wollen. Und wir starten jetzt mit Abraham. Wie soll das anders sein? Warum komme ich auf Abraham? Die meisten wissen das hier, glaube ich. Abraham ist in der ganzen Schrift, sowohl im Alten Testament, für die Juden bis heute, als auch bei uns im Neuen Testament, immer wieder Referenz. Immer wieder wird gesagt, so wie Abraham geglaubt hat, so wie Abraham gesegnet worden ist, aufgrund seines Glaubens. Er ist immer wieder die Referenz. Und Andreas, würdest du 1. Mose Kapitel 12, 1 bis 2 dran schmeißen? Ich habe versucht, alles aus der Lutherbibel zu nehmen, weil es einigermaßen verständlich ist. Ich lese das mit euch, ich kann es da lesen. Und der Herr sprach zu Abram, also der hieß früher noch anders, der wurde umbenannt. Also der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, also ein anderes Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Da war er 75 Jahre alt und hatte keine Kinder. Und er kriegt dieses, dass er ein großes Volk werden soll von Gott, diese Verheißung. Andreas, mach mal bitte 1. Mose 15, Vers 5 bis 6. Und dort, das ist jetzt ein paar Jahre später, aber noch nicht, wo er 100 ist, wo er das Kind später auch bekommt, also immer noch in der Zwischenzeit. Da spricht Gott mit Abraham und dann im Zelt, er trifft ihn und dann gehen die zusammen raus und er sagt hier, und er hieß ihn hinaus, er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh, geh in den Himmel und zähl die Sterne. Also nicht Gott spricht Altdeutsch, sondern Luther. Ne? Sieh, geh in den Himmel und zähl die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn. Er glaubte dem, was Gott ihm hier sagt. Er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zu Gerechtigkeit. Also Gott rechnete diesen Glauben ihm zu Gerechtigkeit. Was sagt uns das heute? Hat dieser Text, weiß nicht, 4.500 Jahre alt oder so ähnlich, hat der was mit uns zu tun? Geht der uns was an? Hat Gott das aufgeschrieben? Zum einen, um die Geschichte von Abraham zu erzählen? Ja, natürlich. Hat er es aber auch aufgeschrieben, dass selbst im Neuen Testament 2.500 Jahre, ich bin mir jetzt mit den Jahreszahlen nicht ganz sicher, aber 2.500 Jahre später, dass selbst die Leute im Neuen Testament, so Paulus und Jakobus und Petrus und so, dass die noch was damit anfangen konnten? Ja, sie zitieren ihn, da komme ich später noch drauf, und predigen darüber, was mit ihm los ist, was da bei ihm passiert ist und wie uns das zum Vorbild sein soll. Und so ist es bis heute zu uns. Das ist meine persönliche Überzeugung. Er macht das bis heute zu uns, dass diese Worte Bedeutung haben und uns etwas lehren sollen. Wir wenden das natürlich nicht an im Sinne von, ah, hier steht, geh in ein anderes Land. Oh, Sören, ich gehe jetzt in ein anderes Land. Habt ihr das auch gehört? Ja, also ihr geht jetzt alle in ein anderes Land. Natürlich nicht. Sondern er hatte ja hier zu Abraham gesprochen. Aber wir wollen Prinzipien ableiten, wir wollen für uns die Wahrheit ableiten, was das für uns bedeutet, was Gott zu Abraham gesagt hat. Wir wollen das anwenden. Und wenn man das versucht anzuwenden auf das eigene Leben, da wird es ja schon so ein bisschen schwierig. Ich hoffe, du bist mit hier in den Gottesdienst hineingekommen, mit diesem Anspruch, etwas zu lernen. Und mit dem Anspruch, dass Gott uns selber so im Herzen untersuchen darf, dass wir ihm das erlauben und dass wir es zulassen, dass wir hier anders wieder rausgehen. Dass wir entweder einen neuen Gedanken haben, dass wir etwas tun wollen, dass wir etwas verändern wollen, irgend sowas in diese Richtung. Und wenn man sagt, ah, das ist Privatsache, Glaube ist Privatsache, dann erinnere ich hier an 2. Korinther 13, Vers 5, das lese ich einfach so schnell. Erforscht und prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Das ist die Aufforderung von Gott, beziehungsweise in dieser Stelle von Paulus an die Korinther, wo er sagt, erforscht das, prüft das, ob ihr wirklich im Glauben seid. Und zwar in welchem Glauben? In dem Glauben, so wie Gott es sagt. Ich möchte noch eine Stelle von Abraham anreißen und da näher drauf eingehen. Die steht in Hebräer 11, Vers 8. Dort heißt es, durch den Glauben, wir sehen, es geht immer wieder um diesen Glauben, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, als er von Gott gerufen und einen Befehl bekommen hat, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Hier wird im Hebräerbrief im 11. Kapitel, wer das mal so aus nachlesen will, werden ganz, 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 ganz viele Beispiele aneinander. Guckt mal, wie der geglaubt hat, guckt mal, wie der geglaubt hat, guckt mal, wie Mose geglaubt hat, wie Horeb geglaubt hat, wie Mose geglaubt hat, guckt, wie Abraham geglaubt hat. Die Liste geht immer, immer, immer weiter mit ganz, ganz vielen Leuten. Guckt mal, wie die geglaubt haben. Und hier wird auch der Abraham mehrfach erwähnt. Und hier wird gesagt, guck mal, er ist gerufen worden, geh in ein fremdes Land. Und ich stelle mir selber die Frage, wenn Gott mich ruft in ein fremdes Land, was ist denn, wenn Gott in so ein fremdes Land ruft? Sind wir bereit zu gehen? Ich meine, so wirklich real. Sind wir bereit zu gehen, wenn Gott uns jetzt ruft, gehen in ein fremdes Land? Vor 20 Jahren musste ich mir mal überlegen, mit Linda zusammen, wir hatten unsere Ausbildung fertig und die Frage war, gehen wir erstmal Richtung Herford? Oder gehen wir in Osten? Das war so eine Frage, so eine theoretische Möglichkeit gab es damals, im Osten von Deutschland. Und wir mussten uns auch mal so überlegen, ja, sind wir denn bereit dazu? War nun kein fremdes Land, aber war halt entwurzelt, so weg von der Familie, von allen Möglichen. Wir haben uns damals dazu entschieden, dass wir es nicht tun, sondern dass wir hier eher in der Region bleiben. Nun muss ich dazu sagen, es war ja auch keine klare Ansage von Gott, oh, ihr müsst jetzt, du sollst oder irgendwas. Das war es gar nicht. Aber diese Herausforderung, wo man auch immer sich so stellt, ja, bin ich denn bereit, hier wegzuziehen von meiner Familie? Vielleicht vom Beruf, von der Sicherheit? Abraham hatte keine Sicherheit, als er weggegangen ist. Wir sehen hier bei Abraham, dass zuerst Gott etwas tut, denn er beruft ihn. Das war ja noch, bevor Abraham Ja sagen konnte. Vorher hat Gott gerufen. Und in diesem Ruf, das ist eine Möglichkeit, die Gott erstmal, der allmächtige Gott, dem Menschen gibt, indem er ihn ruft. Er gibt ihm die Möglichkeit, ihm gehorsam zu sein und ihm zu glauben. Wenn Gott nicht rufen würde, dann könnten wir da gar nicht drauf reagieren. Das ist bereits eine Gnade von Gott, dass er ihn ruft, ihm die Chance gibt, ihm zu glauben. Und was macht Abraham? Abraham hat ja eine Herausforderung. Ne? Er musste jetzt Gott nicht irgendwie so gedanklich recht geben. Er musste nicht nur so sagen, ja, das glaube ich. Das wird wohl so sein. Nein, er musste seinen Popo bewegen und tausende Kilometer in ein anderes Land gehen. Also der erste Schritt war damals von Ur, das ist irgendwie so Saudi-Arabien ungefähr, Irak unten, musste er ungefähr hoch nach Syrien, Türkei heute, und war dort eine Zeit, und dort hat er dann selber persönlich diesen großen Auftrag bekommen und sollte runter nach Kanaan, das heutige Israel. Und er musste tatsächlich was tun. Er musste nicht nur in Gedanken Gott recht geben. Ja, ist wohl so. Weil ich glaube, da liegt auch eine ganz große Versuchung bei uns, dass wir den Glauben verwechseln. Mit Glauben meinen wir irgendwas, was in unserem Kopf passiert. Aber Glauben ist nicht nur in unserem Kopf. Glauben betrifft mich komplett. Glaube ich oder glaube ich nicht? Vertraue ich auf Gott oder habe ich das nur so, ja, hat schon recht, ich glaube schon, dass der da ist oder Ähnliches. Und so möchte ich diesen ersten Punkt überschreiben und damit schließen auch, wo ich sage, Glauben bedeutet volles Vertrauen. Glauben bedeutet immer volles Vertrauen, so wie Abraham Gott voll vertrauen musste. Er musste seine Frau, seinen Neffen hat er noch mitgenommen, losziehen in ein fremdes Land. Er musste einen riesen Schritt tun und darauf vertrauen, dass Gott wirklich so meint und dass es so ist. Und so soll es unser ganzes Leben eigentlich sein, dass unser echter Glaube volles Vertrauen bedeutet. Ich komme zu einem zweiten Punkt, und ich sage euch schon mal, wie er heißt. Glauben bedeutet reale Herausforderung und nicht frommes Denken. Wir sehen so eine kleine Überschneidung zu dem, was ich gerade schon gesagt habe. Wir lesen dazu aber einen anderen Bibelverse. Und zwar, Andreas, Jakobus Kapitel 2, Vers 14 bis 17. Dort schreibt der Jakobus: Was hilft's, Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube oder dieser Glaube ihn selig machen, ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an täglichen Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihnen, ja, geh hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nichts, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das denn helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Das ist für manche eine sehr herausfordernde Stelle. Ich finde für mich selber so, ich kann damit gut umgehen. Denn hier ist nicht die Frage Glaube oder Werke, sondern hier geht der Schreiber ganz klar davon aus, die Empfänger, das ist ja eine Gemeinde, das sind ja gläubige Leute. Er geht davon aus, der Glauben ist vorhanden. Aber wo sind denn die Werke? Das ist seine Frage, wo sind denn die Werke? Und jetzt sagt er so, ja, kann es denn sein, dass sich das gar nicht äußert? Kann es denn sein, dass jemand nur in seinem Herzen irgendwie so glaubt, aber in seinem Leben sich überhaupt nichts verändert, überhaupt nichts bewirkt, dass das überhaupt nicht zu sehen ist, dass es keine Auswirkungen hat? Er sagt, das ist tot. Das ist so, wie wenn wir einen Menschen haben und wir meinen, der lebt, aber der bewegt sich nicht mehr. Der bewegt sich 2-3 Wochen nicht mehr. Der liegt da einfach nur. Man kann ja vielleicht feststellen, dass sein Herz noch lebt. Aber ist das echtes Leben? Nein, letztendlich, irgendwann kommt der Punkt, da ist der Mensch tot. Und so ist auch der Glaube irgendwann tot. Stellt euch vor, hier wäre die Rede von einem Mann, der eine große Werkstatt zu Hause hat. Und der erzählt davon, oh, ich habe einen Bohrhammer, ich habe eine Bohrmaschine, ich habe einen Hobel, ich habe das. Und dann kommen die ganzen Handwerker mit 55 verschiedenen Maschinen, die er zu Hause in seiner Garage hat. Und er kennt sich mit allem aus. Er hat alles. Aber er benutzt sie nicht. alles neu verpackt, gepflegt, abgestaubt, alles korrekt. Er weiß ganz genau, wie alles funktioniert, aber er macht damit nie was. Es ist dort noch nie ein Stück Metall, Holz, Plastik, Kunststoff, Styropor, irgendwas, Gips bearbeitet worden, noch nie irgendwas. Diese Werkstatt ist in sich tot, auch wenn sie eigentlich doch funktionieren würde, auch wenn sie gut ist. Ich möchte noch einen anderen Vergleich hinzuziehen zu diesem Text, wo wir den Glauben mit Liebe ersetzen oder verliebt sein. Stellt euch vor, wir haben einen jungen Mann und der ist verliebt über beide Ohren, sagt er, in eine junge Frau. So hat er gesagt. Und jetzt fragen wir ihn, musst du denn auch an sie denken? Nö, so denken muss ich nicht an die. Hast du denn Interesse, Zeit mit ihr zu verbringen? Nö. Möchtest du dich mit ihr unterhalten? Nein. Willst du sie mal sehen? Möchtest du ein Foto von ihr haben? Nö. Ihr lacht. Das ist sowas von offensichtlich. Wer mal verliebt war, das geht überhaupt nicht. Der hat zwar das Wort gebraucht, dass er sagt, ich bin verliebt. Aber dieses Wort, ich bin verliebt, hat mit der Realität, mit dem, was echte Liebe, was echtes Verliebtsein ist, überhaupt nichts zu tun. Und das kann man so festhalten. Das ist tote Liebe. Das ist totes Verliebtsein, das ist gar nichts. Das ist halt irgendwas, müssen wir nicht beurteilen, aber es ist halt nicht echte Liebe. Und so möchte ich das hier auch auf diesen Vers nochmal beziehen, Vers 14 und 17. Wenn jemand sagt, er hätte Glauben, er hat aber keine Werke, kein Handeln, keine Auswirkungen, kann diese Art von Glauben retten? Fragt Jakobus, fragt Gott. So ist, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Also Glauben ist jetzt keine Idee. Glauben ist kein frommer Gedanke. Auch nicht mal ein Gefühl. Das kann es alles beinhalten, aber das reicht nicht aus. Sondern der Glaube ist ein Überzeugtsein. Es ist eine Realität meines Lebens. Die Bibel selber definiert es in Hebräer 11, Vers 1 und sagt, Glaube ist ein festes Überzeugtsein von Dingen, selbst wenn man sie nicht sieht. Ein festes Überzeugtsein. Es ist so fest, die Überzeugung des Glaubens, dass sie etwas bewirkt in mir. Und verwechseln wir das nicht. Jakobus macht hier keine Liste auf. Ja, ein richtig Gläubiger macht das, das und das. Darum geht es ihm ja gar nicht. Ihm geht es einfach darum, der Glaube muss raus aus uns. Er muss sich irgendwie Bahn brechen. Er muss Auswirkungen in unserem Leben haben. Er muss Fußspuren hinterlassen. Wir gehen einen Vers weiter in Jakobus, Kapitel 2, Vers 19. Dort bringt Jakobus ein krasses Beispiel. Er sagt, ja, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Ich wüsste nicht, ob ich mich trauen würde, das hier so zu sagen, aber wenn Jakobus das sagt, ne? In einer Übersetzung steht, die Dämonen glauben es auch. Oder hier, die Teufel, der Teufel. Wir dürfen uns in Erinnerung rufen, als Jesus in der Wüste versucht wurde vom Feind, vom Teufel. Was kannte der Teufel? Der kannte die Bibel. Der Teufel konnte aus der Bibel zitieren und damit Jesus versuchen und sagen, ja hier, die Engel werden doch da aufpassen auf deine Füße, dass kein Stein da dran stößt. Er zitiert die Bibel. Und wie viele Menschen auf dieser Welt zitieren die Bibel oder wissen alles ganz genau? Jesus hatte ständig mit diesen Leuten zu tun, die alles ganz genau wussten. Die hießen Pharisäer. Und das ist ja nicht verkehrt, alles zu wissen oder sich sehr, sehr gut auszukennen. Natürlich sehr, sehr gut. Aber ist denn dieses Wissen des Teufels, dass es einen Gott gibt, irgendwie glauben? Ist das Rettung für ihn? Ist das eine Hilfe für ihn, dass er glaubt, dass es einen Gott gibt? Nein. Jakobus sagt hier sehr stark, erstens, der Glaube hat Werke und zweitens, es geht nicht darum, dass ich nur irgendwas weiß. Er sagt, das muss Auswirkungen haben. Was ist denn mit den Dämonen und dem Teufel? Sie rebellieren gegen Gott. Und wo ist der Unterschied zu uns, zu echtem Glauben, dass man eben nicht rebelliert, sondern sich drunter stellt, dass Gott der Herr ist, der Retter, der Persönliche fürs eigene Leben. Und ich möchte noch Jakobus 2, Vers 20 bis 24 mit uns lesen. Willst du nun einsehen, dass du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt worden? Moment mal kurz überlegen. Wurde er nicht durch Glauben gerechtfertigt? Steht das nicht an einer anderen Stelle? Wir lesen mal weiter. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht worden, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar opferte? Also er sollte es tun, Gott hat es verhindert. Nochmal ein Vers weit. Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit den Werken. Es ging nie drum, ja, der hat aber so viele gute Werke getan. Nee, der Glaube ist schon die Grundlage. Ne? Er muss aber zusammenwirken mit den Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Also realer Glaube bedeutet immer, in dieser Wahrheit zu leben, in der Beziehung mit Gott zu leben, ihm wirklich das zugestehen, dass er entscheidet, dass er unser Gott ist, dass er der Allmächtige ist und dass wir auch tun, was er sagt. Hier geht es auch wiederum nicht um Perfektion, es geht nicht darum, irgendwas zu machen, aber da komme ich gleich im dritten Punkt zu. Ich schließe den zweiten Punkt, Glauben bedeutet reale Herausforderungen, nicht frommes Denken. Und ich komme zum dritten Punkt und den möchte ich überschreiben mit, echter Glaube bedeutet, wir erhalten Gerechtigkeit von Gott. Und bevor ich euch das zeige, wie die Schrift sagt, dass wir Gerechtigkeit von Gott erhalten durch Glauben, möchte ich so eine Gegenprobe machen. Denn was wäre denn das Gegenteil? Wodurch kommt Gerechtigkeit? Wodurch kommt Errettung? Wodurch stehen wir vor Gott gut da? Durch fromme Werke. Das ist ja die Gefahr, dass wir in irgendwie so ein Ding reingeraten, wo man alles tut für Gott und immer für ihn alles macht und wo man sich immer an die 10 Gebote hält und so. Und da möchte ich für, Andreas, schlägst du mal Galater 3, Vers 5 bis 9 auf. Dort geht es um genau diese Frage. Das ist jetzt sehr kompakt. Wir sind mitten, steigen wir in einen Text ein, weil wir nicht die Zeit haben, diesen Text, das ganze Kapitel zusammen gemeinsam anzuschauen. Deswegen, wir greifen mittendrin rein, wo Paulus mit den Galatern verärgert ist und ihnen sagt, was glaubt ihr eigentlich? Wie seid ihr denn zum Glauben gekommen? Und er fragt sie, also der Gott, der euch nun den Geist darreicht, also von dem ihr den Heiligen Geist bekommen habt, und tut solche Taten unter euch. An anderer Stelle, in anderer Übersetzung, ein bisschen direkter heißt es, der Wunder unter euch tut. Tut er das? Und jetzt ist die entscheidende Frage. Tut er das durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Paulus fragt die Galater, weswegen hat er euch den Geist gegeben? Weswegen wirkt er Wunder unter euch? Gott wirkt in dieser Gemeinde. Weswegen tut er das? Aus Gesetzeswerken oder aus Glauben? Und das ist eine rein rhetorische Frage. Wir sehen im Folgenden, dass er ganz, ganz klar der Meinung ist, natürlich niemals durch Gesetzeswerke. Menschen werden nie vor Gott irgendwie mit ihm besonders in Verbindung kommen oder von ihm besonders gesegnet sein oder besonders Dinge mit ihm erleben, Wunderwerke und so weiter, weil sie Gesetzeswerke tun. Es geht nie darum, was wir tun, was wir ableisten, was wir bringen und kriegen 1000 Punkte bei Gott für den Himmel oder so. Darum geht es ja nie. Es geht nie darum, nur was tut man. Es geht immer darum, wie glaube ich, und daraus kann alles Mögliche erwachsen. Und so sagt er nun, okay, das kommt durch Glauben. So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er hat Gott geglaubt, nicht er hat gute Werke getan. Er hat nicht die 10 Gebote gehalten, die gab es ja noch nicht mal. Abraham hat ihm geglaubt, das sagt der Text. Er hat ihm geglaubt und dieser Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er kennt also aus dem gerade Gesagten, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, damals also schon, zu Abrahams Zeiten, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Moment mal, die Heiden? Überlegt mal kurz, wir sprechen hier von Abraham. Abraham ist der Stammvater von Israel, von den Juden. Und seine Verheißung, das ganze Alte Testament durch, dachten die Leute immer, jederzeit, auch die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, sie dachten immer, ja, wir sind das verheißene Volk, wir sind die Gesegneten, wir sind Abrahams Kinder. Jesus sagt mal irgendwann, Gott kann sogar aus Steinen sich Kinder erwecken. bildet euch mal nicht so viel darauf ein. Und er hat diesen Bund mit den Israeliten geschlossen, keine Frage. Aber hier heißt es, dass er damals im Alten Testament, als er mit Abraham geredet hat, damals bereits an die Nationen, an die Völker, an die Heiden gedacht hat. In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. In dir sollen alle Nationen, alle Menschen, das sind wir. Das sind wir heute. Dass wir gerettet werden können, dass Gott auch für die Heiden, für die Leute, die mit ihm nichts zu tun haben, die nicht zu seinem Volk gehören, dass sie trotzdem gesegnet werden sollen. Gott wollte auch die Nation durch Glauben gerecht machen. Behalten wir das immer im Hinterkopf. Hier geht es um Glauben. Paulus spricht davon, dass durch Glauben dies passiert, nicht durch Gesetzeswerke. Was bedeutet diese Gerechtigkeit vor Gott? Wenn er die Heiden durch den Glauben gerecht macht, was heißt das? Nun, dafür müssen wir uns kurz überlegen und dann kommen wir gleich zur letzten Bibelstelle. Was bedeutet Gerechtigkeit? Gerecht bedeutet ja nicht, dass ich für meine drei Kinder den Keks aufteile. Gerecht geteilt. Jeder gleich viel und kein Krümel zu wenig. Gerecht bedeutet ja nicht in einer kleinen, also wenn ich gerecht bin als Mensch, gerecht gesprochen, das geht ja nicht darum, dass ich in irgendeiner Kleinigkeit, in irgendeiner Einzelsache irgendwie mal vernünftig gehandelt habe. Es geht ja darum, dass Gott diesen Stempel, die Siegel auf mein ganzes Leben drückt und sagt, er ist gerecht. Er ist in Ordnung von mir. Er ist schuldlos, weil Gott ihn befreit hat. Er ist freigesprochen. Und da gibt es zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, wie werden wir denn gerecht? Was ist denn passiert, damit wir gerecht sind? Und die andere Seite ist, wie nehmen wir das an? Also einmal Gottes Seite, einmal unsere Seite. Gottes Seite ist, dazu sagen wir Evangelium, dazu sagen wir die gute Nachricht. Dafür ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um für die Sünder, für alle Menschen zu sterben und die Schuld zu bezahlen. Er selber war gerecht, er selber war schuldlos. Er ist ans Kreuz gegangen und die ganze Schuld von allen Menschen, inklusive von uns hier heute, von mir persönlich, wurde auf ihn draufgelegt, von Gott. Und er hat dort gelitten und ist gestorben für meine Schuld. Gott hat ihn wieder lebendig gemacht und hat gesagt, okay, durch dich, was du hier für alle Menschen getan hast, wurde die Strafe von allen Menschen weggenommen und auf Jesus gelegt. Das ist das Evangelium, das ist die Rettung. Und er ist wieder auferstanden zum neuen Leben, sodass auch wir, wenn wir einmal sterben, mit ihm in den Himmel kommen quasi, in die neue Welt, dass wir dazugehören, dass wir auch neue Menschen werden können. Wir hätten es nie gekonnt. Es wäre gar nicht möglich gewesen, bei unserer Schuld, wir hätten ewig bestraft werden müssen. Gott sagt das sehr deutlich. Und ich komme jetzt mal darauf, was Jesus dazu sagt. In Markus Kapitel 16, 15 bis 16. Jesus ist an dieser Stelle gestorben, ist auferstanden, lebt wieder und ist auf dem Weg zu Gott. Und er spricht noch mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern und er sagt, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, also diese gute Nachricht, dass ich für die Leute gestorben bin, dass ich sie rette, predigt das aller Kreatur. Und jetzt kommt's. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das sind so harte Worte, die würden wir in der Predigt so gar nicht erwähnen, aber Jesus macht das. Jesus sagt, es gibt etwas, was selig macht, was rettet, das ist ein anderes Wort für Rettung, und es gibt etwas, was verdammt. Und wir Menschen haben beide Lebenswege offen. Und er sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Was sagt also Jesus, was ist der Part des Menschen? Er hat sein Part Gottes übernommen. Er hat die Schuld bezahlt. Er hat den Weg frei gemacht zu Gott. Aber was ist der Part des Menschen? Was ist unsere Aufgabe? Hier steht Glauben und getauft werden. Glauben und getauft werden. Das ist unstrittig, das sagt Jesus. Ich kann jetzt an dieser Stelle weniger auf die Taufe eingehen. Wir haben da letztens drüber gesprochen, als wir Taufe hatten. Wer dazu Fragen hat, kann später gerne auf mich zukommen, warum das hier steht, warum das da mit reingenommen wird. Könnte man vielleicht auf den ersten Blick auch falsch verstehen, aber entscheidend ist, dass Jesus selber sagt, dieses Evangelium, das aller Kreatur, das der ganzen Welt gepredigt werden soll, wo alle Menschen inklusive sind, alle haben die Chance, gerettet zu werden, er hat es für alle erwirkt. Was sagt er? Wie kommt das? Durch Glauben. Immer wieder Glaube. Es ist der Glaube von Abraham. Es ist der Glaube, von dem Jakobus spricht. Es ist der Glaube, von dem Jesus spricht. Echter Glaube bedeutet, wir erhalten Gerechtigkeit von Gott. Und ich habe mich gefragt, wie wenden wir das auf unser Leben an? Was geht uns das an, habe ich am Anfang gefragt. Was sagt Abraham über mein Leben? Und solange wir hier sitzen in diesem Raum gerade und ihr mir zuhört und ich meine Gedanken formuliere, die ich vorbereitet habe, ist das ja alles genau das, was von dem Jakobus spricht, das passiert nur in eurem Kopf. Das ist doch bis jetzt nur Verstand, das ist nur vielleicht maximal so ein bisschen im Herzen angerührt. Aber was ändert das? Wenn man Umfragen macht, wie lange bleibt eine Predigt hängen? Naja, je nachdem, 5 Minuten bis 2 Tage. Nach einer Woche wird es schwierig zu sagen, was letzte Woche gepredigt worden ist. Was ändert denn nun unseren Glauben? Und ich bin überzeugt, letztendlich kann das nur Gott. Gott selber ruft uns in uns hinein und wir müssen ein Ja zu ihm haben. Wir müssen in unserem Glauben immer wieder wachsen. Das ist ja nicht so, jetzt habe ich Glauben, jetzt habe ich keinen Glauben. Sondern es ist ja graduell. Glauben entwickelt sich. Glauben kann stark werden und schwach werden. Jesus war mal unterwegs, Markus Kapitel 6 ungefähr, da kommt er in die Heimatregion, wo er groß geworden ist, wo er geboren wurde. Ihr wisst, Weihnachtsgeschichte, Dezember. Er ist da aufgewachsen, genau. Er ist dort aufgewachsen und die Leute sagen, ist das nicht der Sohn vom Zimmermann? Kennen wir doch seine Eltern, wer ist das denn? Mit anderen Worten, es war Unglaube vor Ort. Es war Unglaube. Und was sagt die Heilige Schrift? Es heißt, dass Jesus Christus, dort nicht wirken konnte. Er konnte dort keine Dinge tun. Dann wird in der Nebenbemerkung gemacht, okay, so ein paar Krankheiten hat er schon geheilt, aber das, was er normalerweise in seinem Dienst tun konnte, konnte er nicht tun aus Unglauben. Es hat Auswirkungen, wenn vielleicht eine ganze Region, eine ganze Gruppe, vielleicht meine ganze Familie, wie auch immer, Unglaube hat, das hat Auswirkungen. Auch wenn wir es vielleicht nicht sehen können mit unseren menschlichen Augen, aber es hat Auswirkungen. Dann gibt es die Situation, da hat Jesus seine 72, also er hat immer seine Jünger ausgeschickt zwischendurch, hat die taufen lassen, hat die verkündigen lassen, hat sie Dämonen austreiben lassen, hat sie Kranke heilen lassen. Und einmal in Markus Kapitel 9 ist das so, er schickt sie los und sagt, das ist euer Auftrag. Und dann, er selber hat diese Situation mit der Verklärung, mit Jakobus, Petrus und Johannes auf dem Berg, kommt wieder runter. Er findet vor ein Tumult. Die Menschen, die da sind, hacken auf seine Jünger ein. Auf der einen Seite haben die Jünger gerade sehr, sehr Gutes getan, nämlich das getan, was kein Pharisäer konnte. Die haben Menschen gesund gemacht und sie haben Dämonen ausgetrieben. Das kann kein Mensch, das geht nur mit Gott. Aber sie hacken dann auf den rum, weil diesen einen Jungen, dem konnten sie nicht helfen. Da hat man doch schon drauf gewartet. Jetzt haben wir einen Grund, weswegen wir sie jetzt rankriegen können. Ich meine, egal was sie alles gemacht haben, hier haben wir einen Punkt, einen wunden Punkt. Das konnten sie nicht. Und Jesus geht dahin, spricht mit den Leuten, heilt diesen jungen Mann. Und die Jünger fragen, was war los? Wir konnten doch das. Warum konnten wir ihm nicht helfen? Und Jesus sagt in diesem Zusammenhang, könnt ihr mal nachlesen, Markus 9, aber in dem Zusammenhang sagt er unter anderem, wie lange muss ich mit euch noch Geduld haben, weil ihr so ungläubig seid? Das ist ein hartes Wort, aber man kann sich das sicherlich, also ich habe noch nicht so viele Dämonen ausgetrieben, so viele Leute krank, gesund gemacht. Also muss ich mich damit reinnehmen und so ein bisschen mir die Kritik mal anhören und so ein bisschen zu Herzen nehmen, könnte Jesus auch mich mit sowas meinen? Würde er auch sowas zu mir sagen, dass vielleicht mein oder euer Glaube auch nicht so toll ist, wie wir das selber meinen? Ist da noch Potenzial nach oben? Kann da noch was wachsen? Können wir da noch ihm mehr vertrauen, mehr handeln, wie er das möchte, ihm mehr nachgehen? Ich bin mir ganz sicher. Es gibt Unterschiede zwischen gar keinem Glauben, schon recht viel Glauben nach menschlichen Sicht, aber wo Jesus sagt, ihr konntet das nicht, weil ihr nicht glaubt, weil ihr nicht genug glaubt. Und so gibt es dann andere Stellen, wo dann so die Spitze erwähnt wird, wo Jesus sagt, ja, wenn ihr genug glaubt, könnt ihr Berge versetzen. Jesus macht dann so verrückte Sachen und sagt, ja, und dieser Glaube ist so winzig klein, das kleinste Korn auf der ganzen Welt, so groß muss euer Glaube nur sein, damit das funktioniert. Reden wir ein andermal drüber. Glaube ist immer ausbaubar, wir können immer darin wachsen. Ich möchte noch ein Beispiel bringen über Gebet. Jesus sagt ja, geht in eure Kammer, also geht irgendwie alleine in einen Raum, betet dort. Hat er gesagt, dass man das nur so machen darf? Nein, natürlich nicht. Aber hat er trotzdem diesen Rat gegeben? Ja. Und ich möchte den Rat erweitern, müsst ihr für euch wissen, ob das gut ist, was ich sage. Aber ich möchte ihn erweitern und sagen, betet mal laut. Weil der Glaube kann dabei wachsen. Warum? Ist das Magie? Nein, ich setze mich dahin oder ich stehe und in dem Moment, wo ich laut mit Gott spreche, also in Zimmerlautstärke, nicht flüstern, ist es auf einmal viel realer für mich selber. Also erstmal so rein von meinem Gehirn her. Es ist realer, es ist mehr da. Und auf einmal kann ich nicht innerhalb von 3 Sekunden zweimal das Thema wechseln. Wisst ihr, wovon ich spreche? Dann, oh, man betet da und dafür. Ah, nächster Gedanke, heute Mittag ist der und der Termin. So, zack, ist man wieder weg. Probiert das mal aus. Wenn man selber laut spricht, ist man viel mehr bei der Sache. Und man merkt viel schneller, wenn man auf einmal wieder auf einen ganz anderen Gedanken ist. Und wenn ich laut spreche, dann muss ich mir selber auch, ich kann nur für mich sprechen, ich merke das einfach, wenn ich laut sage, Gott, hilf dem und dem Menschen oder mach den gesund, ändere die Situation, daran kann ich mich später noch erinnern. Und auch 10 Minuten später noch erinnern. Und ich weiß noch, dass ich dafür gebetet habe und dass ich da jetzt ja eigentlich was erwarten könnte, oder? Oder war das nur so, weil, ja, ich mag die Person, ich habe für die gebetet, aber danach habe ich es auch wieder vergessen. Ich weiß nicht, wo da der Glaube ist, den Gott sucht. Ich glaube, dass der sehr verschwindend klein ist in dem Moment. Jeder soll so beten, wie er will. Ich will euch nicht verurteilen, ich kann das auch nicht beurteilen. Aber ich glaube bei mir selber, dass der Glaube halt sehr klein ist. Wenn ich nur, hilf dem doch her, so, Punkt, Amen, nächster Gedanke, oder ich bin beim Mittagessen gedanklich. Ja? Sondern wenn ich es laut ausspreche und es erwarte, und von Gott erwarte, dass was passiert, ist das ein ganz großer Schritt. Das probiert es aus, wer es nicht glaubt. Es ist ein großer Schritt im Herzen, es wirklich zu glauben und nun darauf zu warten, dass etwas passiert, dass ich auf Auswirkungen warte oder dass ich nachlege, ich bete nochmal dafür und nochmal dafür, laut und deutlich. Oder wenn wir vorhin die Jakobusstelle hatten, wo Jakobus sagt, ey, sogar die Dämonen oder die Teufel glauben an Gott. Ja, also im Sinne von, sie wissen, dass er da ist. Glauben wir der Schrift? Glauben wir, dass das so ist, dass es diese Welt gibt um uns herum, die wir nicht sehen können? Dass so manche Anfechtungen, manche Probleme durchaus aus dem Lager kommen können? Natürlich. Und glauben wir, dass die uns sehen? Also wenn ich laut bete, dann weiß ich, ich stehe hier vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Und sowohl Gott hört das und sieht das, als auch andere Seiten. Und das bringt mir ganz anderen Respekt in mir, eine ganz andere Ehrfurcht und Ernsthaftigkeit hinein, wenn ich hier für Menschen bete oder wenn ich meine Anliegen vor Gott bringe. Und da geht es nicht um Geheimniskrämerei, die der Teufel nicht wissen soll, sondern da geht es darum, dass ich aufrecht vor Gott stehe, also in der demütigen Haltung, und dass ich sage, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich glaube, dass das viel Glauben erfordert. Und ich würde sagen, probieren wir es mal aus. Ich glaube auch, dass realer Glaube, echter Glaube, Auswirkungen auf meinen Dienst hat. Denn wenn Jakobus hier über Werke spricht, dann bedeutet das ja auch, wie äußert sich das in meinem Leben? Und nicht nur, dass ich nett zu meiner Frau bin und mich vielleicht entschuldige, wenn ich mal garstig war, sondern dass ich auch in meinem übrigen Lebensgestaltung, in meinem Tag irgendwie Gott mit hineinnehme. Dass ich ihm sage, Gott, Jesus, das machen wir zusammen. Ich möchte, dass du jetzt hier in meinem Geiste bei mir bist, dass ich mir das bewusst mache und dass ich mit ihm zusammen Dinge tue. Und es werden sich sofort Dinge ändern, sowohl von seinem Segen her, als auch, dass es sich ändert, weil ich mich anders verhalte. Und dazu möchte ich euch einladen, das mal auszuprobieren. Vielleicht wieder neu auszuprobieren, was ihr früher schon oft gemacht habt. Das bedeutet eben auch einen Unterschied im Dienst. Hier zum Beispiel in der Gemeinde, egal welchen Dienst ich tue, es macht einen Unterschied, ob ich das wirklich gerade mit Jesus in meinem Herzen mache, dass ich weiß, er ist da und ich mache es für ihn und ich bitte ihn darum, dass es gelingt, dass es gut wird, oder ob ich es eigentlich mache, ja, weiß ich auch nicht, weil ich eigentlich keine Lust mehr habe, weil ich mich nicht traue, das zu sagen, meinen Leuten, mit denen ich das zusammen mache, dass ich aufhöre, mache ich den Dienst nur noch, weil sich das so gehört oder weil ich es schon immer gemacht habe. Ich glaube, es ist kein Problem, auch meinen Dienst zu wechseln oder irgendwas. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, mache ich meinen Dienst, das, was ich für Gott tue, was ich mit ihm tue, wirklich mit ihm zusammen? Wird mein Leben wirklich von ihm bestimmt? Das ist echter Glaube. Und ich möchte schließen mit dem letzten Beispiel, mit realem Glauben, wo ich glaube, realer Glaube bedeutet Wertschätzung für seinen Geist und für sein Wort. wenn ich echten Glauben, so wie bei Abraham, wie von Jakobus beschrieben, wie von Jesus gewünscht, weltweit soll der Glaube kommen, wenn ich echten Glauben in mir habe, dann habe ich Wertschätzung für das, was er mir gegeben hat. Denn Jesus hat gesagt, wir können hier gar nichts tun ohne ihn. Und wie wird er bei uns sein? Durch seinen Heiligen Geist. Die Schrift ist voll von Stellen, wo es darum geht, genau so ausgedrückt oder mit anderen Worten, werdet erfüllt vom Heiligen Geist. Wann hast du das letzte Mal darum gebeten, dass Gott dich neu erfüllt? Dass er dich neu erfüllt mit seinem Geist. Dass er dir den Geist der Kraft gibt, wie es in Jeremia heißt. Den Geist der Weisheit, den Geist des Rates, den Geist von Jesus Christus, den Geist der Furcht vor Gott. Gottes Furcht, nicht Angst, Furcht. Beten wir darum, dass er uns erfüllt mit seinem Geist und dass er uns beschenkt. Damit Hand in Hand geht auch diese Wertschätzung für Gottes Wort, für die Bibel, wo Gott uns etwas gegeben hat, was absolut, also was für Jesus zum Beispiel die absolute Richtschnur war, wo Jesus seinen Leidensweg daran festgemacht hat und vorher wusste, das kommt so und so und so. Er wusste es nicht nur durch den Geist, sondern auch durch die Schrift. Und er erwähnt immer wieder die Schrift. Und Paulus erwähnt immer wieder die Schrift. Und Petrus erwähnt immer wieder die Schrift. Sie zitieren ständig aus dem Alten Testament, aber Altes und Neues Testament. Diese Worte haben Kraft. Und Gott hat sie aufgeschrieben, uns bis heute was dadurch zu sagen. Und ich glaube, dass wir mit Glauben, wir können unseren Glauben packen und sagen, ja, und ich glaube noch mehr. Und ich will noch mehr glauben. Und ich vertraue, was hier in seinem Wort steht. Und es gilt für mich. Und ich suche mir einen einzigen Vers von mir aus raus im Neuen Testament. Und er gilt für mich. Gott hat auch mir darin was zu sagen. Und Jesus, so möchte ich schließen. Möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde segnest. Dass du unsere Zusammenkunft hier segnest. Dass du uns Glauben schenkst. Und dass du uns hilfst, dass wir den Glauben packen und sagen, ja, ich glaube. Ich vertraue ganz auf dich, Jesus. Ich vertraue dir mein Leben an in der Rettung, denn die kommt durch den Glauben. Durch den Glauben erhalte ich sie. Ich vertraue dir meine Taten an, mein Tun, mein Handeln, meinen Alltag. Ich vertraue ihn dir an und lade dich ein, dass du im Glauben mich stärkst, dass du durch den Glauben Dinge wirkst in meinem Umfeld, in mir selber und echte Veränderungen gibst. Danke, Jesus. Amen.